Der aktuelle Aufstieg der Volksrepublik China führt zu einer Neuordnung der globalen Machtverhältnisse. Auch innerhalb des Landes haben sich durch die wirtschaftliche Entwicklung Klassen- und Geschlechterverhältnisse grundlegend verändert. Jedes Jahr verlieren Millionen Bäuerinnen und Bauern ihr Land und neue Klassen von freien LohnarbeiterInnen und KapitalistInnen sind entstanden. Streiks, ländliche Unruhen und ethnische Konflikte sind die Folge. Felix Wemheuer ist Professor für moderne China-Studien an der Universität zu Köln. Zuvor war er Gastwissenschaftler an der Harvard University und studierte an der Volksuniversität in Beijing. Er untersucht Chinas große Transformation im Kontext globaler Trends von Entkolonialisierung, Kaltem Krieg und Siegeszug des neoliberalen Kapitalismus. Verändert China das Weltsystem grundlegend? Oder wird China selbst zu einem neuen kapitalistischen Zentrum? Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Vorträgen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt Chinas große Umwälzung, soziale Konflikte und Aufstieg im Weltsystem.
Ja, das Thema der Aufstieg Chinas, ich habe es jetzt mal genannt, staatskapitalistische Umwälzung, globale Neuordnung und soziale Kämpfe. Ich möchte heute eigentlich über zwei größere Themenkomplexe sprechen. Der erste Themenkomplex, da geht es um die Ursachen für Chinas Aufstieg im Weltsystem. Die Frage, ob China eigentlich eine grundsätzliche Veränderung dieses kapitalistischen Weltsystems anstrebt oder nicht. Und im zweiten Teil möchte ich dann auf die sozialen Umwälzungen in China nach 1978 vor allen Dingen eingehen. Jetzt habe ich hier etwas theoretisch die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals genannt. Was ich mir eigentlich jetzt hier heute Abend genauer anschauen möchte, ist einmal die Urbanisierung, Vertreibung von Bauern vom Land und die Entstehung einer neuen Arbeiterinnenklasse, also die Bauernschaft und die Arbeiterinnen gucke ich mir vor allen Dingen an. Und am Ende werde ich dann kurz umreißen, welchen Charakter die chinesische Gesellschaft hat, meiner Meinung nach. Die Kommunistische Partei spricht vom Sozialismus mit chinesischer Besonderheit. Manche sprechen von Staatskapitalismus. Einige meinen jetzt auch, China wäre wieder kommunistisch. Sicherlich eine wichtige und spannende Frage. Ja, wenn man jetzt mal vom Aufstieg Chinas spricht, muss man erstmal darlegen, dass das aus chinesischer Sicht ein Wiederaufstieg ist. Also ich denke, sowohl die Regierung auch als die Bevölkerung haben ein Bewusstsein dafür, dass China bis zum 18. Jahrhundert ein Zentrum der Welt war, dann diese Stellung verloren hat durch diese komischen 100 Jahre der nationalen Demütigung nach dem Opiumkrieg und der Kolonialisierung und jetzt praktisch wieder zu alter Größe aufsteigt. Und von Mao bis Deng Xiaoping bis Xi Jinping war immer das Ziel, den Westen einholen und zu überholen. Ja, das hatten alle Führungen gemeinsam, auch wenn sie dafür unterschiedliche Strategien verfolgt haben. Ja, China sieht sich jetzt gerne als Nummer zwei der Weltwirtschaft, was ja auch in absoluten Zahlen mit dem Bruttoinlandsprodukt stimmt. Diese Karte ist jetzt etwas älter, aber die Zahlen haben sich seitdem sozusagen in diesem Ranking nicht so stark geändert. Wenn man sich nämlich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anguckt, ja, gehört China immer noch zu den Ländern mittleren Einkommens. Ja, ist eher dann in einer Liga zum Beispiel mit Mexiko, Südafrika und so weiter. Also wenn man Pro-Kopf-Einkommen ansieht, sind sie noch weit von den Zentren im Norden entfernt. Ja, ich arbeite in diesem Buch Chinas große Umwälzung mit der Weltsystemtheorie von Emanuel Wollerstein. Das will ich nur kurz hier eingangs vorstellen. Der sieht sich die Welt als Zusammenhang an und es gibt globale Produktions- und Wertschöpfungsketten. Und da gibt es einmal so die kapitalistischen Zentren im Norden. Früher hätte man erste Welt gesagt, also Europa, Amerika und dann gehören auch noch Japan und Australien dazu. Und da ist die Hochtechnologie konzentriert. Da sind die Headquarter der wichtigen Unternehmen. Und dort wird auch ein Großteil des Profits in diesen globalen Wertschöpfungsketten abgeschöpft. In den Zeitungen gibt es manchmal so schöne Schaubilder, zum Beispiel ein T-Shirt. Ja, da landet dann vielleicht ein paar Prozent bei den Arbeitern, die es produzieren in der Peripherie, also im globalen Süden. die Zulieferer kriegen vielleicht noch mal 10%, aber der Großteil der Gewinne bleibt sozusagen bei den Konzernzentralen oder den Auftraggebern im Norden. Ja, also neben den Zentren gibt es die Peripherie, die stellt vor allen Dingen billige Arbeitskräfte, Rohstoffe oder auch produziert in Sweatshops die billige Produkte für den Weltmarkt. Und das waren jetzt nur diese zwei Kategorien. Und Wallerstein hat dann in den 70er Jahren die dritte Kategorie in seine Theorie eingebaut, nämlich die Semiperipherie. Das heißt, das ist so eine Art globale Mittelschicht, trifft vielleicht zu für China heute. Also sie haben einerseits immer noch diese Produktion in der Leichtindustrie, wo sehr viele unqualifizierte Arbeiterinnen und Arbeiter vom Dorf arbeiten und für den Weltmarkt produzieren. Gleichzeitig treten chinesische Privat- und Staatskonzerne aber auch als Investoren in Sonderwirtschaftszonen in ärmeren Ländern auf, wie zum Beispiel Vietnam. Ja, und man hat sozusagen hier jetzt die Welt in diese drei Kategorien eingeteilt, und das ist natürlich dynamisch, ja. Und bei China ist sozusagen klar, China war 1949 Peripherie und eins der ärmsten Länder der Welt. Und die Kommunistische Partei hat strategisch den Aufstieg Chinas geplant und wollte sich von dieser peripheren Rolle befreien. Und meiner Meinung nach beginnt dieser Wiederaufstieg Chinas nicht erst 1978 mit der Reform und Öffnung unter Deng Xiaoping, sondern schon mit der Gründung der Volksrepublik China 1949, wo es gelingt, sich aus dieser semikolonialen Abhängigkeit zu befreien, die nach den Opiumkriegen in diesem Jahrhundert der sogenannten nationalen Demütigung entstanden ist. Und auch ganz wichtig, die chinesische Zentralregierung hatte in Zeiten des Bürgerkrieges und Krieges faktisch keine Kontrolle über die Ränder des Reiches, also Xinjiang und Tibet und auch die innere Mongolei waren also quasi in den 30er und 40er Jahren unabhängig von der Zentralregierung, auch wenn sie die Unabhängigkeit nicht erklärt haben. Und den Kommunisten gelingt es jetzt, wieder praktisch diese Einheit des Reiches herzustellen und diese Zonen wieder der Zentralmacht zu unterwerfen. Die chinesische Revolution hat sich von Anfang an als Teil des Dekolonialisierungsprozesses verstanden. Hier sehen wir das in einem Propagandaplakat, die Einheit der Völker Asiens, Lateinamerikas und Afrikas im gemeinsamen Kampf gegen den US-Imperialismus. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Dekolonialisierung Asiens zieht sich noch bis in die 50er Jahre hin und die Afrikas noch bis weit in die 70er Jahre. Was jetzt auch wichtig ist für den Aufstieg der Volksrepublik China, es war ein Staat, der im Westen nicht anerkannt war, sondern die Kuomintang hat ja den Bürgerkrieg verloren und meinte, sie führte die Republik China auf Taiwan weiter. Und fast alle westlichen Staaten haben also die Republik China auf Taiwan als die rechtmäßige Vertretung des Landes angesehen. Und die Kuomintang nahm sozusagen auch noch den ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat wahr. Und das ist natürlich eine sehr machtvolle Position, weil man ja dort ein Vetorecht hat. Da China es gelungen ist, also der Volksrepublik zu diesen neuen unabhängigen Staaten zum Teil sehr gute Beziehungen aufzubauen, hatte das große Vorteile, als sich im Zuge der Dekolonialisierung das Stimmenverhältnis in der UN-Vollversammlung geändert hatte. Und dann hatte die Volksrepublik Chinas geschafft, eine Stimmenmehrheit zu bekommen, um diesen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu übernehmen, den ständigen Sitz. Und das war natürlich ein ganz zentraler Punkt, so politisch zu einer Weltmacht aufzusteigen, ja. Zunächst hat man auch in China versucht, die Rückständigkeit dadurch zu überwinden, dass man sich am sowjetischen Modell der nachzuholenden Industrialisierung orientiert hatte. Das war vor allen Dingen eine Entwicklung, die vor allem die Schwerindustrie gefördert hat. Aber dann kommt es ja zum Bruch mit der Sowjetunion und China beginnt sich dann 1960, 61 nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch aus dem sowjetischen Block herauszulösen. Und ich glaube, wenn sie das nicht getan hätten, hätte es gut sein können, dass sie 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer und späteren Zusammenbruch der Sowjetunion sozusagen mit in den Abgrund gerissen worden wären. Aber sie waren praktisch seit den frühen 70er Jahren dann sowohl von den USA als auch von der Sowjetunion weitgehend unabhängig. Man hat dann zeitweise die Strategie propagiert. Man möchte sich jetzt sozusagen nicht weiter am untersten Ende der Wertschöpfungsketten in diesen Weltmarkt einklinken, sondern im Gegenteil, man klingt sich erstmal aus, koppelt sich ab und versucht eine eigene Entwicklung. Ja? Und 1969 ist es fast zum Krieg mit der Sowjetunion gekommen und danach trifft dann Mao die strategische Entscheidung, sich der USA anzunähern, um die sowjetische Bedrohung auszugleichen. Das heißt also, es war nicht erst Deng Xiaoping 1978, der China an den Westen angenähert hatte, sondern es war auch schon Mao. Und das war natürlich ganz wichtig, dass die USA nun die Volksrepublik China anerkannt hatte. Dann sind natürlich auch die anderen Staaten, Japan, Deutschland und so weiter, dann nachgezogen, Westdeutschland. Ja. Als Mao starb 1979, gab es in Teilen der Führung aber einen Konsens, dass dieser Weg der Abkopplung nicht erfolgreich war, dass man technisch immer weiter zurückgefallen ist und dass man letztendlich dann doch nicht drumherum kommt, sich wieder in den Weltmarkt zu integrieren. Diesmal sollte der Technologietransfer nicht mehr aus der Sowjetunion kommen, sondern aus den kapitalistischen Zentren, USA, Westdeutschland, aber auch Japan natürlich damals. Und man lässt ausländisches Kapital ins Land und in den Sonderwirtschaftszonen entstehen dann Leichtindustrie-Sweatshops, die für den Weltmarkt produzieren. Allerdings hatte man von Anfang an das Ziel formuliert, dass das nicht ewig so bleiben soll, sondern man hoffte damals schon langfristig durch dieses ausländische Kapital auch technisches Know-how zu bekommen, um sich dann, wie man heute sagen würde, industriell upzugraden. Politisch wurde auch das Bündnis mit den USA enger. 1979 hat China einen Krieg gegen Vietnam geführt, der sehr eng mit den USA koordiniert gewesen ist. Ja, Vietnam war damals mit der Sowjetunion verbündet. Ja. Während wir gerade noch diese Propagandabilder von der Weltrevolution gesehen haben, wo sicherlich auch einiges Wahres dahinter steckte an diesen Ansprüchen, denke ich, ist es dann nach 1978 so, dass es jetzt der chinesischen Führung nicht mehr darum ging, die Macht- und Hierarchieverhältnisse und das Wirtschaftssystem in der Welt grundsätzlich zu verändern, sondern sie wollten innerhalb dieses Weltsystems nun aufsteigen, ja, von der Peripherie zur Semiperipherie und haben sich dann de facto auch von der Idee der Weltrevolution verabschiedet. 1991 wird die Sowjetunion aufgelöst. Die USA gelten erstmal als großer Gewinner. Fukuyama verkündet das Ende der Geschichte. Ironisch ist jetzt allerdings, würde ich sagen, dass China eigentlich einer der Hauptgewinner der neoliberalen Weltordnung gewesen ist und des amerikanischen Friedens, der in den 90er Jahren etabliert worden ist. Ja, einmal wurde schon dieser Technologietransfer eingeleitet. China konnte die neueste Technik übernehmen. Nur um Gegenbeispiel zu nennen, die DDR hatte ja in den 60er und 70er Jahren versucht, zum Beispiel eigene Computer zu entwickeln, ist dabei auch sehr weit gekommen, war aber am Ende auch noch dem Westen hinterher. China übernimmt jetzt die westliche und japanische Technologie. Warum fließt so viel ausländisches Kapital nach China? Weil es natürlich seit den 70er Jahren schon diese Bewegung gibt, dass Kapital ausgelagert wird von den Industrieländern in den globalen Süden, weil dort die Lohnkosten billiger sind, weil es zum Beispiel in China keine richtigen Gewerkschaften gibt, man sich nicht an Umweltauflagen halten muss, beziehungsweise es am Anfang auch kaum welche gab. Und China wird jetzt zum Magneten von diesem ausländischen Kapital. Zufall spielt auch immer eine Rolle. Es haben sich auch andere Staaten im Weltmarkt geöffnet, die nicht so viel Erfolg hatten. Aber als sich China nach 78 den Weltmarkt öffnet, boomt auch Japan und die asiatischen Tigerstaaten, also Singapur, Südkorea, Taiwan, Hongkong. Und gerade in den ersten zwei Jahrzehnten nach der Reform und Öffnung ist sehr viel Kapital aus den Händen auch der Auslandschinesen aus Südostasien gekommen. Ja, und dann bricht das sozialistische Lager zusammen. In China gibt es ja auch Proteste auf dem Tiananmenplatz, die niedergeschlagen worden sind. Und die Führung hat überlegt, was sollen wir machen? Und letztendlich haben sie sich entschieden, vor allen Dingen durch auch den Druck von Deng Xiaoping, sich weiter zum ausländischen Kapital zu öffnen, statt sich jetzt zu verschließen. Ja. Und diese Pläne des Ein- und Überholens wurden dann nochmal vom derzeitigen Parteiführer Xi Jinping nochmal spezifiziert. Und es wird dann auch vom Wiederaufstieg der glorreichen chinesischen Nation gesprochen, wo es ganz klar ist, dass eigentlich das China am Boden lag und arm war, war eine Ausnahmephase der Geschichte. Und jetzt wird China wieder Weltmacht. Also willkommen in der sozusagen alten, neuen Normalität. Xi Jinping hat den Plan des chinesischen Traums, dass bis 1949 China ein Industrieland sein soll, ein hochentwickeltes und ein moderner sozialistischer Rechtsstaat. So heißt es. Und es gibt auch einen militärischen Aspekt dieses Plans, nämlich dass die Volksbefreiungsarmee soll bis 2035 so wörtlich Kriege führen und gewinnen können. Man hat ja jetzt auch einen ausländischen Militärstützpunkt und man geht deutlich weg von dieser Strategie, dass nur die Landesverteidigung reicht, sondern man möchte jetzt auch global präsent sein. Ja, sozusagen die Abkehr von diesem Status quo, der mit dem amerikanischen Frieden etabliert worden ist, kommt dann auch nicht ganz unüberraschenderweise nicht aus China, sondern aus den USA selber, wo ich denke, schon in der späten Obama-Ära, dann in der Trump-Ära, sowohl viele Demokraten als auch Republikaner zu dem Schluss kommen, so wie das Weltsystem eingerichtet ist, fördert es vor allen Dingen den weiteren Aufstieg China und deswegen muss was passieren. Und wir sind ja jetzt auch eigentlich schon fast mittendrin in einem neuen ökonomischen Kalten Krieg, wo es auch wieder darum geht, zu gucken, wie kann man verhindern, dass China an bestimmte Technologien kommt, beziehungsweise man verdrängt auch jetzt chinesische Anbieter von den westlichen Märkten, die auch technologisch gut aufgestellt sind, mit dem Argument, sie gefährden die nationale Sicherheit. Das hat, so ähnlich hat China auch argumentiert, als sie vorher auch hier, Google und die westlichen Anbieter vom chinesischen Markt gedrängt haben, beziehungsweise nicht zugelassen haben. Ja? Meiner Einschätzung nach kommt jetzt diese Konfrontation durch die USA der chinesischen Führung viel zu früh. Sie haben sicherlich damit gerechnet, aber ihnen wäre es lieber gewesen, wenn sie vielleicht erst in zwei Jahrzehnten gekommen wäre und nicht jetzt. Weil natürlich die USA vor allem militärtechnologisch noch völlig überlegen sind. China hat einen Militärstützpunkt im Ausland, die USA hat auf der ganzen Welt Hunderte und vor allen Dingen verhindern auch die US-Truppen in Südkorea und auf Okinawa, dass praktisch selbst Ostasien nicht zum chinesischen Einflussgebiet bisher werden konnte. China sehe ich daher als eher konservative Macht, die jetzt bedauert, dass es Änderungen gibt und sozusagen eine grundsätzlich andere Weltwirtschaft, eine Vision gibt es auch heute nicht mehr. Gut, das war der erste Teil. Jetzt komme ich zu dem zweiten Teil, die soziale Transformation in China. Hier sieht man auch auf dem Bild, dass große Teile der chinesischen Arbeiterinnenklasse, vor allen Dingen in der Leichtindustrie, Frauen sind. Was waren jetzt die ganz großen Veränderungen seit 1978 bezogen auf die Landwirtschaft, die Bauern und die Arbeiter? Hier sieht man eine Grafik, also in den 80er Jahren, waren noch ungefähr 80% der Bevölkerung auf dem Land und Bauern. Das geht dann rapide runter und wir sehen dann 2011 ist das erste Jahr in der chinesischen Geschichte, wo der Prozentzahl der Landbewohner geringer ist als der Stadtbewohner. Ja, und das wirkt sich natürlich auf die sozialen Strukturen aus. In China gibt es ja das Hukou-System, das Haushaltsregistersystem. Hier zeige ich mal, der Staat teilt seine Bürger immer noch in Agrarhaushalte und Nicht-Agrarhaushalte. Die Agrarhaushalte haben Anrecht, im Dorf Land zugeteilt zu bekommen. Aber wenn man als Agrarhaushalt registriert ist, ist man in der Stadt, wenn man dorthin geht, von vielen Sozialleistungen ausgeschlossen und auch von einem kostenlosen öffentlichen Schulbesuch. Das heißt, die Arbeitsteilung sieht dann folgendermaßen aus in sehr vielen Familien, dass die Älteren mit den schulpflichtigen Kindern auf dem Land bleiben und dann die junge Generation in die Städte zum Arbeiten geht. Und das war ein Fotoprojekt, wo auf den Dörfern die Menschen mal Stühle hingestellt haben für alle Familienmitglieder, die nicht da sind. Zum Teil bleiben auch Frauen alleine und nur die Männer gehen. Es heißt immer so, in China ist die Familie so wichtig, aber es gibt viele chinesische Familien, vor allen Dingen in diesen ländlichen unter den ländlichen Migranten, die sich nur einmal im Jahr sehen oder manchmal auch noch seltener. Ja? Und ich spreche hier von einer dualen Gesellschaft, weil man sozusagen als Stadt- und Landbewohner unterschiedliche Rechte hat. Ja? Ja, die frühe Reformära nach 1978, welche Umwälzung gab es da? Ja, da möchte ich erstmal vorausschicken, was wichtig ist, um China zu verstehen. In China gibt es bis heute kein Privateigentum an Grund und Boden. Der Boden auf dem Land ist Kollektivbesitz. Er wird von den Dorfregierungen verwaltet und die Bauern kriegen Land zugeteilt mit einem Nutzungsrecht. Ja. In der Stadt gehört der Boden dem Staat. Als diese Reform beginnt, gab es die Volkskommunen noch, die unter Mao geschaffen worden sind. Und dieses Hukou-System hat eigentlich dazu geführt, dass man 80% der Bevölkerung auf dem Land gehalten hat und an dem Boden gefesselt hat. Die werden mit der Auflösung der Volkskommunen jetzt freigesetzt. Da war natürlich eine große Überbeschäftigung. Und diese Masse an jetzt frei werdenden ländlichen Arbeitskräften, daraus rekrutiert sich diese neue, kann man sagen, Bauernarbeiterklasse, also Nomingung. Das sind Menschen, die registriert sind als Agrarhaushalte und deren Eltern vielleicht dann noch Landwirtschaft betreiben, die aber selber in der Stadt arbeiten. Ich spreche in dieser ersten Phase, so bis Anfang der 2000er Jahre, von einer Semiproletarisierung. Das heißt, sie gehen zum Lohnarbeiten in die Städte. Gleichzeitig besteht aber noch die Subsistenzgrundlage auf den Dörfern. Und man kann auch, wenn man in der Stadt keine Arbeit mehr findet, aufs Dorf zurückgehen, wo andere Familienmitglieder das Land bestellen. Das heißt, man verhungert dann nicht. Die Arbeitsteilung habe ich gerade schon erwähnt. Die ist auch in den Städten oft so, dass dort die Großeltern die Kinderbetreuung übernehmen. In dieser ersten Phase gibt es eigentlich keine große Klassenspaltung auf den Dörfern. Ja. Was passiert jetzt in der Industrie? Die 20% Stadtbewohner der Mao-Ära, die hatten häufig das Glück, Mitglieder einer Arbeitseinheit zu sein, Danwei, also ein Betrieb oder Universität, und die hatten eine Rundumversorgung und hatten ihre Jobs auf Lebenszeit. Ja. Man beginnt die Reform in der Landwirtschaft und die Partei weitet dann aber in den 90er Jahren die Wirtschaftsreform auch stärker auf die Industrie aus. Es kommt zu einer großen Privatisierungswelle, in dem ein Teil der Staatsindustrie geschlossen wird, ein Teil privatisiert und ein anderer Teil, meistens strategisch wichtige Betriebe, in Aktiengesellschaften umgewandelt worden sind, wo aber der Staat einen wichtigen strategischen Anteil hat. In diesem Prozess dieser Privatisierung und Korporatisierung der Staatsindustrie, kann man sagen, wird die alte staatssozialistische Arbeiterinnenklasse zerstört und auch der alte sozialistische Wohlfahrtsstaat. Jetzt wird die Arbeitskraft kommodifiziert, das heißt, die Leute können bekommen Arbeitsverträge, sie können entlassen werden, es entsteht ein Arbeitsmarkt. Es gibt verschiedene Schätzungen, wie viele Menschen jetzt davon betroffen waren. Eine Schätzung sagt, bis 2004 sind dann über 60 Millionen Staatsarbeiter entlassen worden. Es gab dann zeitweise in den alten Schwerindustrieregionen wie in der Mandschurei eine hohe Arbeitslosigkeit. Andere sind in den Niedriglohnsektor gegangen. Also wenn man in Peking noch Anfang der 2000er Jahre Taxi gefahren ist, dann waren das sehr oft entlassene Industriearbeiter. Und Frauen sind oft als Putzhilfen oder als Maids in Haushalte der neuen urbanen Mittelschichten gegangen. Ja, hier sieht man das nochmal auf dem Graph, also das hellblaue, das ist die Anzahl der Beschäftigten in der Staatsindustrie, die gehen in dieser Phase deutlich runter. Und hier sieht man die neuen Eigentumsformen mit ihren Beschäftigten, also einmal Kleinunternehmen, Privatunternehmen mit mehr als 8 Angestellten und dann ausländische Betriebe, die dann wichtiger werden. Was man aber sagen muss, komplett hat China die Staatsindustrie bis heute nicht aufgelöst. Also es gibt Schätzungen, dass sie immer noch zwischen 20% und 35% der Wirtschaftsleistung erbringt. Allerdings, wie gesagt, ist das jetzt keine Staatswirtschaft, wie wir sie aus der DDR oder aus dem maoistischen China kennen. Sie ist kooperatisiert worden. Das heißt, in vielen Fällen sind es Aktiengesellschaften, die auch Lohnarbeiter beschäftigen. Ja. Was jetzt wichtig ist, also in den frühen 2000er Jahren, da kommt jetzt sozusagen die zweite Generation der Bauernarbeiterinnen oder Wanderarbeiterinnen, wie sie hier oft bezeichnet werden, auf den Plan. Die sind auf dem Dorf geboren, aber im Gegensatz zu ihren Eltern oft nicht mehr mit Landarbeit vertraut. Hier sehen wir so ein Bild aus dem Wohnheim, viele junge Frauen auch. Und während die erste Generation das noch als Neben- oder Zusatzverdienst betrachtet hat, möchte diese neue Generation gerne in der Stadt bleiben. Und sie haben auch einen höheren Bildungsabschluss als ihre Eltern, also in der Regel einen Abschluss der Mittelschule. Ja, da sie in der Stadt bleiben wollen, brauchen sie auch höhere Löhne und haben auch höhere Ansprüche. Es verändern sich dann auch die Muster des Heiratsmarktes. Es gibt dann natürlich neue Möglichkeiten, wenn man jetzt dort in den Fabriken in der Stadt ist, dort Partner und Partnerin kennenzulernen und nicht auf die Kupplungsnetzwerke mehr auf dem Dorf angewiesen zu sein. Da gibt es natürlich trotz der harten Fabrikarbeit auch einige neue Freiheiten. Allerdings hat diese Generation auch Vorstellungen, wie auch interessant ein Stadtleben sein könnte, aber sie verbringen halt viele Zeit am Fließband oder in den Wohnheimen und sind dann oft enttäuscht, was sie dort vorfinden. Und diese zweite Generation zeichnet sich also durch eine höhere Streikbereitschaft auch aus. Ja? Also ich spreche dann von einer Vollproletarisierung in der zweiten Generation. Das heißt, dass Menschen, deren Einkommen sozusagen Lohnarbeit ist und von dem Lohn kaufen sie dann Waren, bezahlen ihre Miete und so weiter. Die Zahl ist jetzt etwas älter. 2014 waren es noch 370 Millionen Bauernarbeiter. Also es ist immer noch um die 300 Millionen. Und die absolute Mehrheit von ihnen arbeitet heute Vollzeit außerhalb der Landwirtschaft. Hier sehen wir noch ein Bild von einem Streik 2010. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, was dann seit den 2000er Jahren auf dem Land passiert. Privateigentum am Grund und Boden gibt es, wie gesagt, nicht. Auf dem Dorf ist der Boden kollektiv. Was die Regierung aber machen kann, sie kann Kollektiveigentum als Staatseigentum reklassifizieren und dann an Investoren verpachten. Und das ist also ein Riesengeschäft. Am Anfang geht es häufig um Industrieparks, dann entwickelt sich auch der Immobilienmarkt, die Immobilienpreise gehen in die Höhe, auch in den Randgebieten der Städte. Und in der ersten Phase gab es da sozusagen so ein bisschen Wild-West-Land-Grabbing, wo es dann oft Allianzen zwischen lokalen Kadern, Geschäftsleuten und manchmal Mafia-ähnlichen Strukturen gibt, wo auch viele Bauern gewaltsam von ihrem Land vertrieben werden oder keine Entschädigung bekommen, obwohl das Gesetz eine Entschädigung vorsieht. Also hier läuft der Regierung das Wasser in den Mund zusammen beim Anblick des Landes. Und auch heute kommen große Teile der Einnahmen von Lokalregierungen aus den Landverpachtungen. Es gibt Schätzungen, dass bis dann 2005 ungefähr 40 Millionen Bauern ihr Land verloren haben. Und es sind auch noch jedes Jahr einige Millionen. In der Hu Jintao-Ära, das heißt von 2000 bis 2012 unter der Führung von Parteisekretär Hu Jintao, merkt die Regierung eigentlich, dass es so nicht weitergeht auf dem Land und versucht dann etwas gegenzusteuern mit Programmen, wieder mehr zu investieren, zum Beispiel auch in die Gesundheitsversorgung. Und es gibt dann ein Projekt, das Neue Sozialistische Dorf. Und wir sehen hier auf dem einen Bild, hatte die Regierung weniger Geld und auf dem anderen mehr. Man sieht hier, werden sozusagen auch die traditionellen Dorfstrukturen zerstört und durch Reihenhaussiedlungen ersetzt, was sich natürlich auch wiederum auf die Sozialstruktur dann auswirkt. Es kommt seit den 2000ern viel zu Bauernprotesten, oft gegen Landenteignung durch lokale Behörden. Ein Hauptstreitpunkt sind auch die Entschädigungen. Also oft zahlen dann die Behörden dann einen relativ geringen Betrag an Entschädigungen, können das für den zehnfachen Betrag dann an Investoren weiterverpachten. Die chinesischen Bürger haben ein Recht darauf, bei höheren Stellen Beschwerden einzulegen durch Petitionen. Das wird dann zum Teil auch kollektiv genutzt. Und es ist sicherlich auch einiger Druck entstanden, dass heute diese Entschädigungen viel höher sind. Ja, und alle, die vor 10 Jahren enteignet worden sind, ärgern sich jetzt schwarz, dass sie nicht später enteignet worden sind, weil um die Konflikte zu befrieden, der Staat sozusagen dann versucht, mit finanziellen Mitteln die Lage zu stabilisieren. Es hat aber auch einige Veränderungen gegeben, was generell der Umgang mit Boden angeht. Man hat die Eigentumsform nicht geändert, aber nach 2008 wurde der Handel mit den Nutzungsrechten liberalisiert. Es entsteht ein Landmarkt. Jetzt können auch große Firmen von Hunderten oder Tausenden Bauern Land pachten, ja, und dann industrielle Landwirtschaft betreiben. Diese neue Politik seit 2013 wurde das nochmal weiter forciert, besagt, die Regierung unterstützt Landtransfer an neue Subjekte des Produktionsmanagements, fast ein Orwellscher Term, weil man nicht von Großkapital und Großgrundbesitzern sprechen möchte. Es sind Drachenkopfunternehmen, das sind oft große Kapitalgesellschaften und Investoren, Familienfarmen, womit man sich an der amerikanischen Farm orientiert und da keine Kleinbauern mit gemeint sind, spezialisierte Haushalte, die vor allen Dingen halt Cashcrops anbauen, und auch Kooperativen werden wieder gefördert. In der Hu Jintao-Ära stand in jedem Dokument eigentlich drin, der Erhalt des Kleinbauerntums ist zentral für die Nahrungsmittelsicherheit Chinas. Das steht jetzt in den neuen Dokumenten nicht mehr drin. Also man kann davon ausgehen, dass es den Plan gibt, innerhalb zumindest der nächsten Jahrzehnte das Kleinbauerntum zu ersetzen. Ja. Also hier nochmal diese Drachenkopfunternehmen, die pachten also Land für 20 bis 30 Jahre von den Bauern, schaffen dann Großbetriebe, in denen dann Landbewohner als Lohnarbeiter beschäftigt werden, oder sie bauen so eine Art Verlagssystem auf, wo dann tausende Haushalte zu bestimmten Preisen dann dort ihre Produkte abliefern. Ja. Ja, wir haben ja auch diese Diskussion um die Landwirtschaft. Es ist natürlich klar, dass auch in China mit der industriellen Landwirtschaft ökologische Folgen verbunden sind. Und was auch sozusagen die Landschaft umwälzt, ist auch die Änderung der Ernährungsgewohnheiten mit steigenden Einkommen. Sehr lange haben sich bis Anfang der 80er Jahre also die Bauern hauptsächlich von Getreide ernährt. Darunter fällt in China auch Reis. Und Fleisch war eher eine Art Festtagsessen. Mittlerweile gehört es zum Standard des guten Lebens, auch in mittleren Einkommensregionen, dass man jeden Tag Fleisch isst. Milch und andere Produkte werden auch täglich konsumiert. Und das sind gerade die Bereiche, wo halt es eine große städtische Nachfrage gibt, wo dann auf dem Land halt diese industrielle Landwirtschaft entstanden ist, beziehungsweise Großproduktion mit Lohnarbeitern. Ja, und dieser Anteil der Lohnarbeit am ländlichen Einkommen ist in den letzten 2 Jahrzehnten rasant gestiegen. Ja. Ja, wo sollen dann sozusagen die Bauern hin, wenn sie ihr Land verloren haben? Seit der Xi Jinping-Ära ist die Antwort eine Urbanisierung, die noch schneller forciert wird. Da hatte die Regierung dann den Plan gemacht, dass bis 2020 60% der Bevölkerung in der Stadt leben soll. Das war also vom Zeitpunkt des Plans 2014 waren das 100 Millionen Menschen mehr pro Jahr, muss man sich mal vorstellen. Und das ist die Lösung, was auch ein Argument ist, sozusagen, wenn die Bauern auf dem Land sind, Selbstversorger und bescheiden, wird kaum was konsumiert. Wenn sie jetzt Stadtbewohner werden, werden sie in die städtischen Warenkreisläufe einbezogen, was nochmal dann auch zur Erhöhung der Nachfrage führt. Allerdings ist es natürlich auch nicht unproblematisch, wenn die Landbewohner dann in so Großstadt Silos dort umgesiedelt werden. Manche können sich anpassen, finden Arbeit, aber natürlich gerade die ältere Generation hat Schwierigkeiten und fühlt sich dann oft entwurzelt, wenn sie dann nicht mal auf ihrem Dorfplatz sitzt, sondern irgendwo im 22. Stock in einem Hochhaus auf einmal sich wiederfindet. Ja, jetzt komme ich zum Teil der Arbeitskämpfe in China. Die Arbeitsbedingungen in großen Teilen der Industrie sind immer noch für unsere Verhältnisse sehr hart. 12-24-Stunden-Tag ist normal, auch die 6-Tage-Woche, obwohl ja eigentlich der 8-Stunden-Tag auch im Arbeitsgesetz drinsteht. Dann hat die Regierung Mindestlöhne festgelegt, die nach Region variieren, aber die eigentlich weit unter dem liegen, was man eigentlich bräuchte, um in Städten wie Shanghai oder Peking zu leben. Ständiger Konfliktpunkt sind die Bezahlung von Überstunden und Lohnabzüge für Verfehlungen durch die Unternehmer. Und insgesamt hat sich die Zusammensetzung der Arbeiterschaft gerade in diesen Leichtindustrie und verändert. Das ist also bis in die 2000er Jahre waren das oft hauptsächlich junge Frauen, die mit 25 wieder aufs Dorf zurückgegangen sind, um da zu heiraten. Mittlerweile ist das auch geschlechtlich mehr gemischt und auch altersmäßig. Es gibt auch heute viel mehr ältere Arbeiter in China oder ältere Menschen im Niedriglohnsektor. Also zum Beispiel bei McDonald's hätte man vor 20 Jahren nie jemanden unter 30 gesehen. Jetzt sieht man da zum Teil 50- oder 60-Jährige arbeiten. Ja. Es wird in der Soziologie von einem despotischen Kontrollregime in den Fabriken gesprochen. Es gibt das sogenannte Wohnheimregime. Das heißt, viele Arbeiter und Arbeiterinnen wohnen auf dem Werksgelände und sind also einer 24-stündigen Kontrolle durch den Arbeitgeber unterworfen, sind jeden Tag, kann passieren, dass man für Sonderschichten eingeteilt wird. Es gibt natürlich auch Gender-Hierarchien. Es sind sehr oft Männer, die als Vorarbeiter eingesetzt werden oder die eingesetzt werden zur Überwachung der Frauen mit allen Problemen, die auch in anderen Ländern entstehen, wenn es asymmetrische Machtverhältnisse am Arbeitsplatz gibt. Hier sieht man Bilder von den Kämpfen. Das ist einmal sozusagen diese neue, junge Arbeiterinnenklasse. Da gab es so diese Streikwelle, die letzte sehr große 2010, wo in China die Produktion von Honda lahmgelegt worden ist. Und hier sieht man ein Bild aus einer Stadt und da steht, also die Regierung möchte bitte Mitleid mit den arbeitslosen Arbeitern haben und sie wollen ja auch essen. Ja, also es werden jetzt nicht alle Proteste oder die meisten Proteste werden jetzt nicht offensiv gegen die Regierungsbehörden gerichtet, sondern es sind sozusagen eher Appelle, häufig an höhere Instanzen einzugreifen und zu helfen. Es gibt auch noch andere Formen, wie man sich wehren kann. Also in China gibt es ja staatliche Gewerkschaften, die aber ja im besten Fall eine Vermittlungsrolle einnehmen, aber im Prinzip die Interessen der Regierung vertreten, und auch in vielen großen Privatunternehmen sind auch die staatlichen Gewerkschaften eigentlich eng mit den Interessen der Unternehmen verbunden. Man kann sich aber außer durch Streik noch auch wehren, wenn die Arbeitsmarktlage gut ist. Tiaozhao heißt das auf Chinesisch, durch Jobhopping. Das heißt, die Arbeitsplätze werden relativ häufig gewechselt, und auch in ausländischen Unternehmen ist oft das Gejammer groß, dass viel gewechselt wird. Also in manchen Ländern jammern Unternehmer, dass die Arbeitskräfte nicht flexibel genug sind, und in China sind sie dann oft zu flexibel, weil wenn sie sehen, aha, jemand anders bezahlt 5% mehr, dann sind sie weg. Eine alte Protestform in China ist auch der Selbstmord. Foxconn ist eines der größten Unternehmen der Welt, ein taiwanesisches Unternehmen, was auch Millionen Beschäftigte auf Festlandchina hat. Und da gab es 2010 also mehrere Selbstmorde hintereinander. Foxconn hat dann gesagt, okay, das waren jetzt ja 2 Dutzend, das ist ja jetzt nicht viel, wenn man die Gesamtbelegschaft betrachtet. Das war auch rein statistisch richtig, aber diese Selbstmorde haben ein großes Echo hervorgerufen und haben dann auch in den Staatsmedien dazu geführt, dass diese harten Arbeitsbedingungen dort thematisiert worden sind. Ja, also es gibt die Erklärung für diese höhere Streikbereitschaft auch der zweiten Generation dann, also diese neue Klassenzusammensetzung führen oft zu mehr Streikbereitschaft. Es hat auch die Beverly Silver untersucht, dass bei der Auslagerung von Kapital nach Mexiko, Südkorea, Brasilien, war oft die erste Generation meistens noch willens, niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen zu ertragen, aber oft in der zweiten Generation entstehen dann Arbeiterbewegungen. Also zum Beispiel Südkorea war als ein Billiglohnland, gehört heute zum Hochlohnland und hat eine militante Gewerkschaftsbewegung. Was in China natürlich auch dazu kommt, ist der demografische Wandel. China ist auch eine alternde Gesellschaft. Das heißt, rein statistisch gibt es nicht mehr diese Riesenmasse an Bauern, Jungen und Mädchen, die als Billigarbeiter dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und die chinesische Regierung hat eigentlich schon seit, kann man sagen, 15 Jahren erkannt, dass dieses Modell hauptsächlich für den Weltmarkt zu produzieren sehr gefährlich sein kann, wenn da die Nachfrage wegbricht. Deswegen würde ich sagen, kam diese Entwicklung mit mehr Streiks und höheren Löhnen auch der Regierung zu Pass, in dem Bestreben, den Binnenmarkt zu stärken, ja, um die Abhängigkeit vom Ausland zu ausländischen Märkten zu reduzieren. Und er hat diese Entwicklung begrüßt. Ja, und diese Notwendigkeit ist natürlich nochmal unterstrichen worden, nachdem Trump dann diesen Wirtschaftskrieg gegen China begonnen hatte. Warum gibt es aber in China noch nicht so etwas wie so eine organisierte Arbeiterbewegung, wie wir es aus der europäischen Geschichte aus dem 19. und 20. Jahrhundert kennen? Der Staat versucht eigentlich, jede Organisation, die über die Betriebsgrenzen hinausgeht, zu zerschlagen. Das heißt, gibt es einen Streik in einem Betrieb, wird das häufig geduldet, verabreden sich aber mehrere Betriebe, sich auf den Straßen zu treffen, dann greifen die Sicherheitskräfte ein. Unabhängige Gewerkschaften sind verboten. Eine Rolle spielt auch vielleicht, dass die Informationen sehr stark kontrolliert sind. Es gibt vom China Labor Bulletin diese chinesische Streikkarte, wo man immer draufklicken kann und sehen kann, wo gab es Streiks in China. Das kann man natürlich in China nicht so einfach bekommen, diese Information. Was auch so ein bisschen so eine Radikalisierung verhindert hat, ist, dass in China doch relativ weit der Glaube verbreitet ist, wenn es Probleme gibt, dann sind die lokalen Behörden verantwortlich oder die lokalen Unternehmer schlecht, aber es gibt die Hoffnung, dass doch die Zentralregierung eingreifen kann. Und manchmal machen sie es, aber in den meisten Konflikten greifen sie noch nicht, natürlich nicht ein, um sich da auch nicht reinziehen zu lassen. Ja, in China herrschte lange dieses Klassenkampf-Vokabular vor, was auch sozusagen die Arbeiter nutzen konnten gegenüber dem Staat oder in Verhandlungen. Das ist auch ja in China ziemlich aus der Mode gekommen. Es ist aber auch noch keine neue Sprache oder eine neue Agenda gefunden worden, indem sich da jetzt eine Arbeiterbewegung formieren könnte. Ja. Wie gesagt, meine Empfehlung, China Labor Bulletin, Da finden Sie immer die aktuellen Informationen. Ja, jetzt möchte ich langsam zum letzten Punkt kommen. Also, es sind ja auch schon 40 Minuten jetzt, nämlich der Charakter der chinesischen Gesellschaft. Also meiner Meinung nach ist die chinesische Gesellschaft staatskapitalistisch. Es gibt einen großen Privatsektor, der auch den großen Batzen am Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet. Aber der Staat hat bis heute die Kommandohöhen der Wirtschaft, wie Lenin das bezeichnet hat, nicht aufgegeben. Also die wichtigen Banken sind in Aktiengesellschaften umgewandelt worden, aber da hat faktisch der Staat die Kontrolle. Grund und Boden kontrolliert der Staat. Auf dieser Grundlage gab es trotzdem eine sehr starke Kapitalisierung der Landwirtschaft und Proletarisierung der Landbevölkerung, was ja für das Argument des Staatskapitalismus spricht. Der Staat kontrolliert auch weiterhin die Rohstoffsektoren und wichtige Infrastrukturen. Das hat man nicht aus der Hand gegeben. Ja. Und wie gesagt, es gibt Staatsbetriebe, die aber einen grundsätzlich anderen Charakter haben als die volkseigenen Betriebe in der DDR. Sie sind Aktiengesellschaften, sie beschäftigen Lohnarbeiter, sie investieren auf dem Weltmarkt, sie treten als Kapitalisten in Sonderwirtschaftszonen oder in Afrika auf. Jetzt habe ich nur über zwei Klassen gesprochen, die Arbeiter und die Bauern. Es gibt natürlich das neue private Unternehmertum und die Superreichen wie Jack Ma. Aber bisher ist es meiner Meinung nach der Regierung gelungen, zu verhindern, dass sich jetzt das neue Bürgertum oder wie man es auch immer nennen mag, als Klasse oder als politische Kraft organisieren kann. Und dann, man hat das bei Jack Ma deutlich gesehen. Er wurde als Star gefeiert, als der chinesische Held präsentiert. Aber als er in einer Rede gefordert hat, das Finanz- und Kreditsystem weiter zu liberalisieren, war sozusagen eine rote Linie überschritten. Ja, und wer hat denn sozusagen eigentlich die Macht? Also ich spreche in meinem Buch die große Umwälzung von einer Staatsklasse, sein Begriff, der von Hartmut Elsenhans in den 70er Jahren entwickelt worden ist für aufsteigende Länder im globalen Süden. Sie umfasst meiner Meinung nach alle Kader von der Zentralregierung bis zur Kreisebene. Die Kommunistische Partei hat jetzt 93 Millionen Mitglieder, aber da würde ich natürlich nicht alle Parteimitglieder zur Staatsklasse dazu rechnen. Der Staatsapparat ist selber einmal sehr stark auch unternehmerisch tätig. Ein Beispiel, was völlig ausgeartet ist, dass die Volksbefreiungsarmee zum Beispiel in den 80er Jahren ein eigenes Wirtschaftsimperium aufgebaut hat und über Monopole, über die Kontrolle von bestimmten Schlüsselstellen in der Wirtschaft, über Korruption, über Unterschlagung kann sich diese Staatsklasse große Teile Mehrwerts aneignen. Was auch interessant ist, ist der Einfluss von Familienclans. Also Xi Jinping betont jetzt immer wieder, oder nicht er, aber die Propaganda, dass er aus einer roten Familie kommt, eine rote Abstammung hat, dass schon sein Vater Xi Jinping zu den Gründervätern der Volksrepublik China gehört. Aber Elsenhans hat auch gesagt, diese Staatsklasse ist einem Spannungsverhältnis ausgesetzt zwischen Privilegierung, einerseits, die habe ich besprochen, aber auch Legitimationszwang. Also einmal sind die Erwartungen der Bevölkerung groß, weiter Wohlstand, Stabilität zu schaffen und weiter China auch international zu vertreten und China zur Weltgeltung zu bringen. Das ist auch großen Teilen sozusagen der Bevölkerung nicht egal, sondern auch ein Anliegen. Und diese Staatsklasse hat es ja geschafft, ganz große Ressourcen sich nicht nur in die eigene Tasche zu stecken, sondern auch einen großen Teil in die Infrastruktur zu stecken, das Land mit Schnellzügen zu überziehen, neuen Flughäfen, neuen Städten, neuer Technologie und auch Internet. Und das ist jetzt sozusagen mein Schluss. Das finde ich sozusagen besonders interessant, dass ein eigentlich noch leninistisch organisierter Parteienstaat zu einem solchen Motor von Wirtschaftswachstum werden konnten. Das hatten weder sozusagen die Liberalen auf dem Plan und steht im kein VWL-Lehrbuch. Und es hatten aber auch viele Linke auch nicht auf dem Plan. Und deswegen ist auch China so interessant. Ich habe es jetzt versucht, so ein bisschen zu klassifizieren, aber es passt nicht vollständig in die herkömmlichen Boxen der westlichen und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, wie wir sie kennen.
Das war Chinas große Umwälzung, soziale Konflikte und Aufstieg im Weltsystem. Ein Vortrag von Professor Dr. Felix Wemheuer. Er fand am 10. Dezember 2021 statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.